Herzlich willkommen zu unserer letzten Online-GBS aus dem Timotheusbrief. Herzlich willkommen zum 12. Teil. Es ist schön, dass wir hier angekommen sind. Nicht unbedingt deshalb, weil es jetzt endlich vorbei ist, sondern weil der Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, nochmal wirklich sehr schön ist. Und ich habe gleich zu Beginn mal eine Bitte. Und zwar habe ich persönlich oder haben wir keinen Überblick darüber, wer sich denn die GBS anhört und vor allem auch nicht darüber, wie weit denn die einzelnen Leute sind, in dem ihr gemeint seid. Deshalb hier die Bitte, wenn ihr hier angekommen seid beim 12. Teil, dann meldet euch doch irgendwie bei mir, entweder per E-Mail oder einen Anruf oder wenn wir uns mal persönlich sehen und sagt, hey, übrigens, wir haben die GBS bis zu Ende gehört. Einfach damit wir wissen, wo denn ungefähr ja die Stände sind in den einzelnen Gemeinden und in den Hauskreisen und so weiter. Es wäre uns sehr hilfreich, wenn ihr da einfach irgendwie eine kurze Rückmeldung geben könntet. Wir sind jetzt übrigens durch. Vielen Dank an der Stelle. Nun, nachdem Paulus das letzte Mal das Wort Gottes oder dem Wort Gottes so eine Vormachtstellung zugetragen hatte und ihm einfach uneingeschränktes Vertrauen zugebracht hatte, war es für Paulus nicht nur genug zu sagen, das Wort Gottes hat diese wirksame Kraft, sondern Paulus sagt, und jetzt gebrauche diese wirksame Kraft, Timotheus. Nimm jetzt das, was Gott dir gegeben hat durch sein mächtiges Wort und gib es den Menschen weiter. Es ist für Paulus nicht genug, jetzt einfach nur dieses Wissen zu haben, sondern er fordert ganz klar auf, geh und verkündige nun dieses Wort Gottes. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie, dass alle Menschen krank sind. Alle Menschen sind krank und ein Heilmittel wird gesucht und tatsächlich, es kommt ein Heilmittel raus. Und die Ärzte fangen an, Berichte darüber zu schreiben, hey, liebes Volk, es gibt ein Allheilmittel, es gibt etwas, das euch wieder gesund machen kann. Schaut mal, so haben wir es gefunden und das passiert in deinem Körper und damit ja kannst du dann dich praktisch wieder gesund machen und so weiter und so fort. Dann würden doch alle Leute im Volk aufschreien und sagen, jetzt hört doch mal auf, darüber zu reden, jetzt gebt's uns doch endlich. Wir wollen jetzt endlich mal gesund werden. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Paulus redet über das Wort Gottes, über seine Macht, über seine Stärke, über seine Eigenschaften. Aber er möchte es auch dem kranken Volk zugänglich machen. Und das Schöne ist, dass wir durch Gottes Wort ein Allheilmittel besitzen für alle Menschen. Und zwar ist es die Sündenvergebung durch Jesus Christus. Durch die Verkündigung dieses Wortes wirkt Gott in den Menschen und macht sie zu seinen Jüngern. Und daher will dieses Wort Gottes auch gepredigt werden. Es will zu den Menschen hinkommen. Denn da, wo es ist, da wirkt es immer. Das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Wozu das Wort Gottes nützlich ist. Und deshalb zeigt es auch auf, mir als Christ, wie ich Gott nachfolgen kann, weil es eben auch in mir wirkt, wie ich Gott ähnlicher werden kann, wo ich Gott vielleicht mehr dienen kann, wie ich ihm besser gehorsam sein kann, wie ich ihn besser lieben kann, wie ich ihn besser verstehen kann, verstehen, wer er ist, was er für mich getan hat. All diese Dinge schlüsselt mir das Wort Gottes auf. Und genau aus diesem Grund muss das Wort Gottes gepredigt werden. Ich möchte zu Beginn nochmal einen Vers anschauen, den wir uns letztes Mal auch angeschaut hatten. Und zwar ist es der aus Hebräer 4, Vers 12. Da heißt es folgendermaßen, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Liebe Freunde, lasst uns dieses Wort Gottes nie von unserer Seite weichen. Lasst es uns wirklich zuführen. Lasst uns Gott darum bitten, dass er uns hilft, dass wir uns unter dieses verändernde Wort Gottes stellen und nichts darüber kommen lassen, es nicht aus dem Weg räumen oder sonstiges, sondern nur dieses Wort Gottes hat die Macht, uns zu verändern. Und mit diesem Wissen gehen wir jetzt in diese letzte GBS rein und schauen uns den letzten Abschnitt an aus diesem Text. Wir werden es nicht bis zum allerletzten Vers des ganzen Briefes schaffen. Aber eben dieser Vers, um den es heute geht, der hat es wirklich in sich und den finde ich persönlich wunderschön. Und auch diesen möchte ich vorlesen aus eben 2. Timotheus 4, die Verse 3 bis 8. Da heißt es folgendermaßen: Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten. Richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Soweit der Text. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an unsere erste GBS erinnern. Ob ihr euch noch daran erinnert. Da schauten wir uns ein paar der letzten Worte von berühmten Menschen an. Ein paar Menschen, was sie denn so zum Schluss gesagt haben. Da war zum Teil Lustiges, zum Teil Tiefgehendes, zum Teil Verzweiflung, zum Teil ein bisschen Hoffnung auch dabei. Doch was Paulus mit seinen letzten Worten hier ausdrückt, mit seinen geschriebenen letzten Worten, das ist wirklich herrlich. Er gibt nochmal einen Ausblick in die Zukunft für Timotheus und gibt ihm dann etwas an die Hand, wie er in dieser Zukunft leben soll. Und dann gibt er ihn allerdings noch ganz zum Schluss einen Ausblick in die Herrlichkeit, wie es dort sein wird und was Paulus denn auch daran schätzt. Und deshalb fangen wir an hier heute jetzt in Vers 3 und schauen, wie Paulus diese verändernde Kraft des Wortes Gottes, die er davor dem Timotheus mitgegeben hat, jetzt wirklich auch einsetzen kann und es möchte. Paulus hatte ja diese verändernden Worte Jesu am eigenen Leib erlebt. Wir wissen, dass er auf dem Weg nach Damaskus war, eine Erscheinung Jesus gehabt hatte und Jesus sagte zu ihm oder fragte ihn eigentlich einfach nur, warum verfolgst du mich? Und das war für Paulus die Kehrtwende und er machte um 180 Grad eine Drehung und ging straight Jesus hinterher. Paulus, der diese Macht selbst erfahren hatte, macht nun einfach nochmal mit einer Dringlichkeit den Auftrag deutlich, gib das Wort Gottes weiter. Verkündige das Wort, solange du noch kannst. Denn eines Tages, so sagt er, wird es nicht mehr so leicht sein. Paulus spricht hier wieder über diese noch kommende Zeit. Schon im Vorfeld hatte er es aufgegriffen, in den letzten Tagen werden kommen. Ja, wir leben heute in dieser sogenannten Endzeit. Also das, was Paulus sagt, ist höchst aktuell für uns, für dich und für mich. Menschen, die Paulus hier meint, oder hier allgemein mit sie meint, sie werden das Wort Gottes nicht mehr hören wollen. Es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht mehr hören wollen. Wer ist denn gemeint mit dem sie? Nun, aus diesem Text geht nicht so ganz so klar hervor, wer wirklich damit gemeint ist. Aber wenn wir den Kontext des Briefes anschauen, dann wissen wir, dass Paulus immer wieder zum Teil über Menschen redet, wie zum Beispiel über böse Menschen, die es immer schlimmer treiben werden, in 3 Vers 13, oder auch eben über Menschen, die zwar in der Gemeinde sind, aber sich abwenden von Gott. Also eigentlich Menschen, die wir generell in unserem Umfeld haben, vielleicht auch in unseren Familien, in den Freundeskreisen, am allerschlimmsten in den Gemeinden selbst. Über solche Menschen spricht Paulus, indem er sagt, sie werden es nicht mehr hören können. Deshalb tue es jetzt. Ich denke, es ist klar, dass Menschen, die Gott nicht in ihrem Herzen haben, automatisch gegen Gott und gegen sein Wort sind. Warum also sollten die Menschen Gott auch zuhören? Warum sollten sie seine Worte hören wollen? Lass uns dazu mal 2. Korinther 4 aufschlagen. Da heißt es folgendermaßen in 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Also Paulus sagt hier ganz klar, wenn jemand das Wort Gottes ablehnt, dann ist es doch bei denen so, die Gott nicht in ihrem Herzen haben. Paulus geht sogar weiter, indem er sagt, denen der Gott dieser Weltzeit die Herzen verhüllt hat. Gott ist also aktiv geworden. Zu welchem Zeitpunkt, ob sie sich selber dafür entschieden haben oder nicht, betrachten wir jetzt nicht, aber Gott ist hier aktiv geworden selber und hat es gemacht. Menschen, die Gott ablehnen, wollen Gottes Worte nicht hören. Sie wollen das Heil, das für uns bereitet ist, nicht annehmen. Sie wollen das Heilmittel gegen diese verderbliche Sünde nicht annehmen. Obwohl es bereitet ist, obwohl es schon verkündet wird, haben sie kein Interesse dran. Jesus selbst redete darüber zu seinen Jüngern in Matthäus 10. In Matthäus 10, die Verse 16 bis 18 und 21 bis 22, da heißt es folgendermaßen: Siehe, so spricht Jesus, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlange und ohne Falsch wie die Taube. Hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern, und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Und dann 21, es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern aufheben und sie werden sie töten, helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Aufgrund dessen, weil die Menschen Gottes Wort nicht annehmen, werden sie so handeln, wie Jesus es hier beschrieben hat, und tun es auch schon heute. Es gibt Länder auf dieser Erde, so zum Beispiel Nordkorea, da passiert genau das. Kinder werden liefern ihre Eltern aus, Eltern ihre Kinder. Wenn sie irgendwie mitkriegen, aha, da ist jemand zum Christentum übergetreten, den verraten wir mal lieber, bevor wir selber dran sind. Das passiert heute. Nicht nur in Nordkorea. Menschen lehnen Jesus ab, weil Paulus redet hier nämlich von dieser gesunden Lehre. Sie werden die gesunde Lehre nicht ertragen. Dieser Begriff gesunde Lehre ist sehr interessant. Wir haben aus diesem Begriff gesund unser heutiges Wort Hygiene abgeleitet. Die Lehre, das Evangelium oder eher das Evangelium selbst, ist also Hygiene für einen Menschen, ist Sauberkeit für einen Menschen. Das Wort Gottes, die gesunde Lehre, macht den Menschen rein. Und ja, das ist witzig, genau in diesen Zeiten jetzt von Corona, da wissen wir noch viel mehr, was Hygiene bedeutet oder wie wichtig Hygiene ist, dass wir uns nicht anstecken mit allen möglichen Krankheiten und am besten auch nicht mit Corona. Als das Ganze eben hier in Deutschland losging, da hatten auf einen Schlag die Apotheken und die Drogeriemärkte, zum Teil auch Ärzte, Hausärzte und auch Krankenhäuser, kein Desinfektionsmittel mehr. Nicht nur Klopapier war knapp, sondern auch eben Desinfektionsmittel. Es gab dann Leute, die haben gesagt, nix, diese Tube wird nicht verkauft, die brauchen wir selber. Ein Freund von mir hatte mir dann erzählt, dass in einer Apotheke in seinem kleinen Dorf die Oma, die die Apotheke führte, noch irgendwo 3 Fläschchen Desinfektionsmittel rausgekramt hatte und noch bekommen hatte. Und ich stellte sie dann ins Schaufenster für einen horrenden Preis. Und innerhalb weniger Minuten und Augenblicke waren diese 3 Flaschen weg. Damit hätte man mal reich werden können, hätte man sich denn doch nur einen Desinfektionsmittelvorrat zugelegt im Vorfeld. Nun ja. Der Wunsch nach Sauberkeit ist auch gut und ist auch nützlich und schützt auch vor Krankheiten. Doch der Mensch will leider nur körperliche Hygiene und setzt sich auch nur für körperliche Hygiene ein. Doch eigentlich braucht unsere Seele Hygiene. Wir brauchen diese gesunde Lehre, diese gesund machende Lehre. Wir brauchen es, das Wort Gottes zu hören, weil unsere Seelen krank sind von Sünde. Wir müssen diese Worte hören. Das ist Hygiene. Doch die Menschen ertragen es nicht. Und dabei ist dieses Wort, dass die Menschen es nicht ertragen, sehr gut beschrieben. Weil dieses Wort bedeutet, dass die gemeinten Menschen das Wort Gottes und dessen Folgen für sie nicht stillschweigend in Kauf nehmen. Sie können die Inhalte der Bibel nicht mehr hören, doch bleiben sie dabei nicht passiv. Ja, sie sagen nicht, ich kann es nicht mehr hören, aber eigentlich ist es mir egal, sondern sie suchen sich Ersatz. Sie suchen sich andere Quellen und andere Lehrer, deren Inhalte ihre eigenen Vorstellungen entspricht. Also sie bleiben nicht passiv, indem sie einfach nur in Anführungsstrichen sagen, ja, ich nehme das halt mal auf, das passt so, aber eigentlich juckt es mich nicht. Nein, sondern sie wenden sich ganz klar ab. Sie ertragen es nicht. Etwas nicht zu ertragen ist ein sehr starker Begriff. Ja, das ist nicht nur ein, ja, eigentlich geht's mir gegen den Strich, aber naja, sollen die machen, was sie wollen. Nein, nicht ertragen ist schon ein sehr starker Begriff und sie suchen sich was anderes stattdessen. Ich finde das unglaublich treffend ausgedrückt und auch sehr zeitnah für uns heute. Schon in seinem ersten Brief an Timotheus, da schreibt Paulus Folgendes im 1. Timotheus 1, 9 bis 11, da heißt es: Und berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern Gesetzlosen und Widerspenstigen, Gottlosen und Sündern, Unheiligen und Gemeinen, solchen, die Vater und Mutter misshandeln, Menschen töten, Unzüchtigen, Knabenschändern, Menschenräubern, Lügnern, Meineidigen und was sonst der gesunden Lehre widerspricht nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das mir anvertraut worden ist. Also auch hier schreibt Paulus schon ganz klar, das Wort Gottes oder beziehungsweise das Gesetz ist den Menschen gegeben, die so etwas tun, auf dass sie ihre Sünde erkennen. Und aus diesem Grund wollen sie es nicht. Der nach dem Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Dieses Evangelium ist mir anvertraut, so sagt er es selber. Zwar haben Menschen eigentlich schon seitdem es den christlichen Glauben gibt, also seit Jesu Geburt oder seit Jesu Lehre, Irrlehren verbreitet, um Hauptsache nicht ganz und gar den Maßstäben der Bibel entsprechen zu müssen. Hauptsache, ja, es gibt noch irgendwo eine Ersatztheologie oder sonst irgendetwas und es zieht sich durch bis in die Gegenwart, bis heute. Einerseits ist es ja klar, welcher Mensch hört denn gerne Kritik am eigenen Leben? Welcher Mensch hört denn gerne Wahrheiten über sein Fehlverhalten? Wer lässt sich gerne von Wahrheiten konfrontieren, die sein Denken und sein Verhalten in Frage stellen? Das macht doch kein normaler Mensch. Warum sollten Sie es denn hören? Negative Kritik am Arbeitsplatz, das tut schon sehr weh. Und es kann auch schon mal eine Kündigung nach sich ziehen. Familien wurden schon gespaltet, weil einer dem anderen mal die Meinung gesagt hat. Freundschaften können zerbrechen, wenn sich der Erziehungsstil der Kinder zum Beispiel stark unterscheidet und man sagt, ja, so wie du deine Kinder erziehst, das passt ja auch auf keine Kuhhaut. Kritik ist schwer anzunehmen. Die Wahrheit tut weh. Dieser Satz trifft es sehr gut. Es tut weh, was einzustecken, es tut weh, was anzuerkennen, Stolz zu brechen, Schwächen zuzugeben, es tut weh. Aber sie sind notwendig. Sie sind richtig, sie sind gut, sie verändern uns Menschen. Sie machen uns ja zu den Menschen mehr und mehr, die Jesus ähnlicher werden. Natürlich ist jetzt nicht eine Kritik am Arbeitsplatz gemeint, wo es heißt, du könntest diese Aufgabe vielleicht auch so und so tun, sondern sich von Gottes Wort konfrontieren zu lassen, gesunde Lehre aufzunehmen. Bei Jesus ist es so, dass wir Menschen nicht so bleiben können, wie wir sind. Wir müssen auch nicht so bleiben, wie wir sind, sondern wir können zu Jesus kommen und ihm unsere Sünden hinlegen. Jesus sagt, komm so, wie du bist, zu mir, denn ich kann dich reinigen, denn ich kann dich frei machen. Wenn du zu mir kommst und hartnäckig bleibst und so bleiben willst, wie du bist, dann kannst du nicht bei mir bleiben, leider. Aber ich gebe dir ewiges Leben. Die Barriere muss aus dem Weg geräumt werden, bevor man sich Jesus nahen kann. Und es war auch das, was Jesus der Frau am Jakobsbrunnen aus Johannes 4 nahe brachte. Sehr liebevoll ging er auf sie ein. Er konfrontiert sie nicht direkt und sagt, ja, eigentlich weiß ich genau Bescheid. Du hast hier deine 5 Männer gehabt und so weiter. Nein, nein. Jesus geht sehr liebevoll auf sie zu und zeigt ihr auf, wer er ist und wer sie vor ihm ist. Und das war der ausschlaggebende Punkt, warum sich nachher das ganze Dorf bekehrte oder ein Großteil des Dorfes. Wie gesagt, nachzulesen in Johannes 4. Wunderbar, wie Jesus auf den Menschen eingeht. Hätte die Frau aber abgeblockt, wäre das so vielleicht nicht passiert. Aber Jesus kennt die Herzen der Menschen. Genau aus diesem Grund, dass die Wahrheit wehtut und der Mensch sich nicht der Hygiene Gottes unterziehen will, sucht er sich eben andere Wege. Ganz einfach. Wie schon gesagt, bleibt der Mensch dabei nicht passiv, keineswegs, sondern er sucht sich ganz bewusst andere Wege und andere Lehrer. Und das meint Paulus damit, wenn er sagt, sich selbst andere Lehrer beschaffen. Der Mensch lehnt das gesundmachende Wort Gottes ab. Und ich habe mal ein Zitat mitgebracht von John MacArthur. Den Mann habe ich schon mal hier zitiert und ich finde ihn wirklich sehr, sehr gut und lesenswert und auch hörenswert. Er predigt nun mal auf Englisch, aber wer dessen mächtig ist, der kann sich das ja mal anhören. Und er schreibt hier in einem Kommentar von 2003, und das ist vor 17 Jahren gewesen, da schreibt er Folgendes. Eben diese Situation, und er sagt eben über, oder er schreibt hier eben über diese gesunde Lehre, diese Situation herrscht heute in vielen Gemeinden vor. Sogar in Gemeinden, die bisher bibeltreu waren und ihren Glauben und ihr Leben nach der Schrift ausgerichtet hatten, werden faule Kompromisse eingegangen. Manchmal mildert man die Deutlichkeit der biblischen Aussagen ab oder man räumt persönlichen, vermeintlich von Gott gesandten Offenbarungen einen größeren Stellenwert ein. In vielen Gemeinden, in denen einst nur gesunde Lehre verkündigt werden durfte, werden schlimme Dinge, die von Gottes Wort eindeutig verurteilt und verdammt werden, hingenommen oder sogar gut geheißen. Frauen werden in Ämter eingeführt, die Gottes Wort eindeutig Männern vorbehalten hat. Radikale Feministinnen gehen sogar so weit, dass sie in Gott nicht eine männliche Person, nämlich den Vater, sehen wollen. Homosexuelle werden in der Gemeinde willkommen geheißen, ohne dass man ihr Verhalten klar als Sünde definiert hat und ohne dass diese Menschen Buße getan hat. Man überlässt ihnen sogar die Kanzel. Wie schon gesagt, ist das von 2003 und er spricht hier vorrangig natürlich von Amerika, weil er Amerikaner ist. Aber viele Parallelen sieht man auch heute in unserer Kirchenlandschaft. Ich möchte gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern auch immer erst mal mich fragen und sagen, Mensch, wo bricht bei mir die gesunde Lehre ein? Wo lasse ich Einflüsse zu in meinem Leben, die mich einfach kaputt machen, die mich nicht dieser Hygiene Gottes unterziehen, sondern die mich beschmutzen viel eher? Theologien, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Er sprach hier von persönlichen Offenbarungen. Ja, Mensch, wir hatten das, glaube ich, auch schon in der GBS. Wenn Menschen kommen und das von ihnen gesagte Wort über das Wort Gottes stellen, dann ist es einfach falsch. Alles, was gesagt wird, auch was ich in dieser GBS sage, was Menschen predigen, muss anhand des Wort Gottes unterprüft werden. Es ist immer von Gottes Wort herkommend, nicht über Gottes Wort überstülpend. Gesunde Lehre muss herrschen in unseren Gemeinden, in unserem persönlichen Leben. Aber die Bibel und Paulus schreiben hier davon, dass die Menschen nur noch das hören wollen, ja, was ihnen selbst gefällt, was ihnen gut tut, was ihre Seele streichelt. Keine Frage, hat Gottes Wort auf diesem Gebiet auch sehr, sehr viel zu bieten, der Seele Gutes zu tun. Verheißungen. Und ich glaube, es würde uns mit Freude erfüllen, mal Gottes Verheißungen zu studieren. Aber trotzdem ist eine Lehre der Bibel ohne die Konsequenzen oder gar nur die halbe Wahrheit nicht das, was die Bibel sein will. Sie will es nicht. Das ist nicht das, was Gott von uns verlangt. Hesekiel hatte schon das gleiche Problem mit dem Volk Israel damals. Hesekiel war ja ein großer Prophet, der viele Kapitel in der Bibel bekommen hat. Deswegen ist er, glaube ich, auch leicht zu finden im Alten Testament. Und er schreibt in seinen Versen, in seinem Kapitel 33, 31, 32 Folgendes. Und sie werden zu dir kommen, also eigentlich sagt da Gott etwas zu ihm, sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied. Wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Hesekiel war scheinbar ein redebegabter Mensch. Und deshalb kamen die Menschen und hörten sie an, die Worte, die er sagte. Aber es hat sie nicht interessiert. Sie sind weggegangen, ihr Gehirn, ihre Gedanken waren auf den Gewinn aus. Das ist es, wenn Paulus hier schreibt, eigene Lüste. Ich höre mir nur noch das an, was ich brauche. In meinem Bekanntenkreis, da rannte ein Mensch mit einem Problem von Ältesten zum Ältesten, von Pastor zu Pastor und ganz unterschiedlichen Gemeinden, die da in dem Gebiet waren. Und er hatte nämlich eine theologische Frage und alle Pastoren gaben ihm die Antwort, indem sie sagten, nein, das ist nicht richtig, so wie du es dir vorstellst. Das ist biblisch gesehen falsch. Bis er dann tatsächlich einen Pastor, einen Ältesten gefunden hatte, der ihm genau das gesagt hat, was er wollte. Und hat er gesagt, seht ihr, steht auch in der Bibel. Seht ihr, ich kann doch tun, so wie ich möchte, steht doch in der Bibel. Der Pastor hat es gesagt. Man läuft dahin, wo man es sich, ja, wo mir die Ohren kitzeln. Und ich denke, dass wir hier als Gemeinde und wie auch schon gesagt, als persönlicher Nachfolger stark in der Verantwortung stehen zu sagen, höre ich mir nur das an, was ich will, habe ich da so meine Lieblingsprediger oder Predigten, meine Lieblingstexte oder irgendwie, keine Ahnung, meine Lieblingsstellen in der Bibel oder höre ich mir alles an? Es gibt viele Teilbereiche, die oft betont werden im evangelikalen Christentum. Menschen, die sagen, Gott schenkt dir Wohlstand, wenn du willst und wenn du daran glaubst. Ja, Gott will nicht zum Beispiel, dass du krank bist, wenn du wirklich glaubst daran. Oder Gott schafft alle deine Probleme auf die Seite und wenn dich mal Schicksalsschläge ereilen, dann bist du selber schuld. Wohlstandsevangelium, wo es mir ausschließlich nur gut gehen kann, wird da gepredigt. Bedürfnistheologie, wo sich die Bibel meinen Wünschen anpasst. Ich suche mir das raus, was ich gerade brauche. Oder auch diese Offenbarungstheologie, wo sich Gott meinen persönlichen Offenbarungen anpasst. Oder eben Erlebnistheologie, wo die Erfahrung über dem Wort Gottes steht. Ja, aber ich habe es doch so erlebt. Ich habe doch in meiner Nahtoderfahrung Gott gesehen. Wie kann die Bibel dem widersprechen? Und auch ganz viele andere Sachen. Die Liste könnte sehr lang weitergeführt werden, leider. Aber wir dürfen niemals etwas über die Bibel drüber stülpen, sondern wir müssen immer von der Bibel herkommen. Immer. Aber die Menschen wollen es nicht. Sie wollen das hören, was sie selber, ja, wonach ihnen die Ohren jucken, so heißt es auch anders übersetzt. Lass uns daher unser Leben prüfen lernen. Lass es uns wirklich zur Aufgabe machen, zu sagen, Gott, was willst du von mir? Wo bin ich, ja, vielleicht einfach Dingen hinterhergelaufen, die nicht richtig sind? Wo höre ich mir vielleicht Sachen an, die dir klar widersprechen? Zeige mir bitte auf, was du von mir in dieser Welt haben willst. Wozu bin ich hier? D.A. Carson sagte, du hast es nötig, daran zu glauben, was die Bibel lehrt und nicht daran, was du willst, dass die Bibel lehrt. Also nimm die Bibel für voll und nimm die Hygiene der Bibel an. Lass Hand an dir anlegen und genauso auch an mir mit Gottes, ja, Hygienespray. Weiter geht es mit Vers 4, wo Paulus auch nochmal sagt, sie wenden ihre Ohren von der Wahrheit ab und wenden sich den Lügen zu. Diese Verse, die beschreiben zuerst etwas Praktisches, das dann automatisch in etwas Passives umgeht. Also man könnte diesen Satz auch folgendermaßen übersetzen. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und werden den Legenden zugewendet werden, von ganz alleine. Also sprich, wenn wir unsere Ohren, wenn wir unsere Gedanken, unsere geistlichen Hörer wegrichten von Gott, dann wenden wir sie automatisch etwas anderem zu. Ja, das ist ganz logisch. Aber nicht nur, dass wir dann praktisch von Gottes Wort aktiv weggehen, sondern passiv passiert dann, dass der Mensch sich etwas anderem zuwendet. Das bewusste Abwenden von Gottes Wort beinhaltet immer die automatische Zuwendung zu etwas Schlechtem. Ganz alltäglich, ganz nah. Und dann heißt es auch, dass sie sich den Mythen zuwenden werden. Und ein Mythos kommt bei Paulus nur in den Pastoralbriefen vor und einmal bei Petrus. Wenn wir überlegen, was ein Mythos ist, dann trifft das schon sehr gut den Kern der Sache. In Titus, da wird zum Beispiel dieses Wort verwendet, das ist nur eine Seite weiter, in Titus 1, 13 und 14, da heißt es, dieses Zeugnis ist wahr, aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten, Mythen achten. Dinge, die erfunden sind, die der Wahrheit nicht entsprechen. Ein Mythos. Es ist ein Mythos. Loch Ness ist vielleicht ein Mythos. Verschiedene Seeungeheuer sind vielleicht Mythen. Menschen wenden sich Mythen zu. Dinge, die sich gut anhören, die aber nicht stimmen. Dinge, die vielleicht spannend sind, die interessant sind, die aber einfach nicht stimmen, die erfunden sind. Lasst uns deshalb darum beten, dass Gott uns stets die Augen dafür öffnet, wo wir uns von Gottes Wort abwenden, wo wir vielleicht Mythen hören, wo wir vielleicht Sonntag für Sonntag oder vielleicht auch ab und zu Dinge hören, die ganz klar gegen Gottes Wort sprechen, dass Gott es uns aufzeigt, dass Gott uns zeigt, was richtig ist. Und dann geht es schon weiter in Vers 5. Und in Vers 5, in diesem Vers, da gibt es nochmal ein Imperativquartett. Also nochmal vier Imperative, die wir uns aber nicht so intensiv anschauen. Aber auch hier macht Paulus nochmal ganz klar deutlich. Timotheus, du siehst, was alles kommen wird. Ja, dies und dies und dies und jenes wird kommen. Deshalb mach das. Und das ist so oft. Das haben wir auch uns schon angeschaut in der Bibel, in der GBS. Es ist so oft in der Bibel, dass Christen dazu angehalten werden, nicht nur etwas nicht zu tun, sondern stattdessen etwas zu tun. Und auch Timotheus hier, du siehst doch, was in der Welt abgehen wird, deshalb mach das. Tue es. Trotzdem, oder vielleicht sogar genau deshalb, weil der Mensch sich von Gottes Wort wegwenden wird, müssen wir umso beharrlicher dranbleiben. Und Paulus geht hier los, indem er sagt, du aber bleibe nüchtern. Und nüchtern, das kommt tatsächlich aus der Sprache, wo man es auch für Rauschmittel verwendet. Paulus meint hier natürlich nicht, dass er sich nicht betrinken soll oder keine Drogen nehmen soll, sondern er überträgt es aufs Geistliche. Er sagt, bleibe oder behalte deine geistliche Einstellung bei, behalte einen kühlen Kopf, ja. Lass dich nicht zulaufen mit irgendwelchem Nonsens, sondern bleibe nüchtern, hab einen klaren Verstand. Bleibe Herr der Lage und berausche dich nicht mit irgendwelchen Sachen. Paulus hält seinen Schülern also dazu an, Gott zu verkünden und das immer und überall mit Freimut und Nüchternheit. Mit Klarheit, mit offenen, ja, mit dem Wissen, was in Gottes Wort steht. Und weiter macht er, dass Timotheus die Widrigkeiten erdulden soll. Das ist der zweite Imperativ. Erdulde die Widrigkeiten. Also bleibe nüchtern, erster, und erdulde, zweiter Imperativ. Und ich denke, dass wir heute genau hier auch unsere Schwächen haben. Wir werden mit unserem Leben und mit unseren Einstellungen niemals hip sein. Niemals angesagt sein. Das geht gar nicht in dieser Welt. Wir werden nie mit der Botschaft, die wir haben, mit dieser frohen Botschaft, willkommene Gäste sein. Das wird nicht gehen. Paulus ruft immer wieder den Timotheus in diesen Briefen auf, indem er sagt, erdulde das, was auf dich zukommen wird. Auch der Herr Jesus hat uns dazu immer wieder berufen und aufgerufen, und wie wir auch schon vorhin gesehen haben in Matthäus 10, indem er sagt, Mensch, ihr werdet hier keinen Fuß fassen können auf dieser Erde. Deshalb konzentriert euch auch gar nicht auf das Leben hier auf dieser Erde, sondern auf das, worauf es ankommt, auf Jesus, auf Gott. Versucht gar nicht erst den Menschen zu gefallen, sondern Gott zu gefallen. Wir brauchen nicht den Menschen zuliebe reden, sondern wir müssen Gott zuliebe reden. Und deshalb soll es uns auch wichtig sein, nicht auf das zu achten, was die Menschen über uns denken, nicht dumm sein, sondern klug wie die Schlange, wie Jesus es sagte. Aber wichtiger ist es dabei, dass wir darauf achten, was Gott von uns möchte. Wie Gott uns sieht, das ist wichtig, auch wenn es sehr schwer ist. Denn dazu sind wir berufen und Paulus geht hier weiter, indem er sagt, tue das Werk eines Evangelisten, und das ist der dritte Imperativ, tue das Werk eines Evangelisten. Und das meint nicht, dass er ein Evangelist werden soll. Wir müssen uns hier bei dieser Bezeichnung ein bisschen von der Wortbedeutung, wie wir sie kennen, lösen. Wir dürfen nicht meinen, dass jetzt Paulus ihn hier zu einem Evangelisten macht und sagt, geh jetzt auf die Straße, sondern das Werk eines Evangelisten zu tun, bedeutet im Grunde genommen schlichtweg, verkünde das Evangelium. Denn was tut denn ein Evangelist? In der Bibel wird eigentlich ausschließlich Philippus als Evangelist bezeichnet. Und deshalb finden wir diese Berufsbezeichnung in der Bibel gar nicht. Ein Evangelist ist im Grunde genommen jeder, der das Wort Gottes weitergibt. Wie schon gesagt, sind wir dazu berufen, in Matthäus 28 die wohlbekannten Aussendungsworte, der Missionsbefehl von Jesus, wo es heißt, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Weltzeit. Wisst ihr, dieser Ausspruch geht an jeden Christen, geht an jeden Nachfolger, geht und macht zu Jüngern alle Völker. Aber genauso gilt auch dieser Zuspruch Gottes und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Wir sind nie allein, sei es im Geschäft, sei es auf der Straße, wenn wir mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch kommen, bei Freunden oder sonst wo in der Familie. Wir sind nie allein. Gott ist an unserer Seite. Das schreibt auch Paulus hier in seinem, fast letzten Worten in den Versen 15 und 16 aus Kapitel 4, 2. Timotheus, wo er sagt, bei meiner ersten Verteidigung stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten und so wurde ich erlöst aus dem Rachen des Löwen. Niemand war da außer Gott. Niemand ist mir nahe außer Gott. Alle verlassen mich außer Gott. Darum soll es gehen. Und zum Schluss sagt Paulus dem Timotheus noch, dass er den Dienst völlig ausrichten soll, was so viel bedeutet wie bis zum Ende durchtragen soll. Die NEÜ übersetzt hier treffend, tu alles, was zu deinem Dienst gehört. Lass nichts aus. Wisst ihr, Gott hat jeden von uns mit Gaben ausgestattet, mit Fähigkeiten, die wir für ihn einsetzen sollen. Und auch das ist es, was Paulus hier meint, dass was du von Gott bekommen hast, das, was er dir anvertraut hat, das setz ein für ihn auch. Gib's ihm wieder zurück. Paulus möchte, dass Timotheus auch zum Schluss seines Lebens sagen kann, wie er, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Glauben, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und wieder stelle ich mir hier die Frage, was wir mit unserer von Gott gegebenen Zeit anfangen, was wir von unserer Zeit Gott abgeben. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich manchmal ein Problem damit habe, wenn es heißt, dein Jahr für Gott. Damit werden oft FSJ zum Beispiel beworben in christlichen Kreisen. Und ich muss da immer wieder drüber schmunzeln, weil ich finde, nur ein Jahr Gott abzugeben ist gar nichts von den 70, 80 Jahren, die wir haben, weil Gott will 100% für sich. Und wenn ich ihm jetzt ein Jahr gebe, dann will er, dass ich das nächstes Jahr wieder tue, egal wo ich bin, mein Leben für Gott. So soll es heißen. Und deshalb lasst uns da wirklich nicht aufhören, drüber nachzudenken und Gott zu fragen, was soll ich mit meinem Leben tun? Ist diese Arbeit, die ich habe, wirklich mein Lebensende? Soll ich dann irgendwann mit 60 in Rente gehen? Oder ja, mit 60, ja, viel Spaß. Nein, mit 65 oder irgendwann halt in Rente gehen und dann mein Rentengeld dafür investieren, endlich auf Reisen zu gehen? Ist das wirklich mein Lebensziel, zu arbeiten und zu reisen? Gott ist nicht jemand, der uns gar nichts gönnt. Er ist nicht jemand, der sagt, ja, wie auch immer. Gott gönnt uns Dinge. Er hat uns auch in diese Welt gesetzt und er sagt, freue dich an der Natur. In der Natur siehst du nämlich mich. Freue dich in den Dingen, die ich dir auch schenke. Aber wenn ich dir nichts schenke, dann sollst du dich trotzdem in mir freuen, weil ich möchte, dass du dich um meinetwillen freust, nicht um die Dinge willen, die ich dir gebe. Das ist das, wie Gott arbeitet. Das ist das, was Gott von uns möchte. Und deshalb möchte ich auch mein Leben immer wieder hinterfragen und zu sagen, Gott, bitte hilf mir einfach loszulassen, einfach das loszulassen, was mir nicht gehört. Hilf mir einfach das, dir abzugeben, dir zurückzugeben, was du mir zur Verfügung gestellt hast. Und wenn du mir mehr gibst, dann bin ich dir dankbar, dann möchte ich es auch dankend annehmen. Aber ich möchte dieses Leben nicht für mich leben. Denn Paulus, und so geht es dann in Vers 6 weiter, der weiß genau, dass sein Leben jetzt dann demnächst vorbei ist. Ich werde schon geopfert, so schreibt er, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Er weiß es, er sagt, hey, bei mir ist jetzt schon bald Feierabend. Ja. Deshalb gebe ich es dir ja auch weiter, Timotheus. Ich will nicht, dass du mit leeren Händen dastehst, sondern ich gebe dir was an die Hand. Und ich weise dich vor allem auf Jesus hin. Das ist das, was Paulus immer und immer wieder tut. Es ist schon interessant, dass sich eigentlich Menschen am Schluss ihres Lebens fragen, war das, was ich getan habe, genug? Warum habe ich mich nur mit meinen Kindern verstritten? Warum habe ich nur mein Leben hier und da so investiert? Oder vielleicht auch andersrum, die sagen, ich hatte ein erfülltes Leben, ich hatte ein schönes Leben, ja, ich hatte meine Familie, ich hatte meinen Job, ich hatte dies und jenes. Aber es ist doch oft so, das hört man sehr oft, dass Menschen auf dem Sterbebett ihr Leben hinterfragen. Lustig wird es dargestellt in dem Film Das Beste kommt zum Schluss, wo sich zwei todkranke Menschen im Krankenhaus treffen und dann nochmal beschließen, alles zu tun, was sie in ihrem Leben verpasst haben. Und es sind dann Sachen wie Fallschirmspringen, den Himalaya besteigen und so weiter und so, oder das Himalaya-Gebirge zu besteigen und so weiter und so fort. Ist ganz lustig anzuschauen. Dennoch merken sie beide hier, auch in diesem Film, ganz zum Schluss, dass es auf etwas anderes ankommt, als auf die Dinge, die man hier erlebt hat. Was ist mein Ziel hier auf der Erde? Was ist es wert? Oder wozu hat Gott mich hier reingestellt? Ja, diese Frage müssen wir uns stellen. Die müssen wir uns stellen, weil dieses Leben nicht uns gehört, es gehört Gott. Paulus, der selbst ein alter Mann war, der weiß, dass seine Lebenszeit hier auf dieser Erde wirklich Gott gehört hat. Und er schämt sich auch immer wieder dafür, das werden wir uns nachher noch angucken kurz, für was er denn sein Leben im Vorfeld eingesetzt hatte. Er sagt, ich erachte das alles für Dreck, das juckt mich nicht. Paulus hatte nur eins im Sinn und deshalb kann er in Philipper 1, Vers 21 diese bekannten Worte sagen, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn für einen Menschen Christus das Leben ist oder war, dann kann das Sterben nur ein Gewinn sein. Lass uns Gott bitten, dass er uns diese Einstellung schenkt. Und dann geht es weiter in Vers 7. Und er beschreibt hier mit drei verschiedenen, aber uns gut bekannten Bildern, wie er sein Leben gelebt hat. Ein guter Kampf, ein Lauf und der Glaube. Der gute Kampf, um den es hier geht, ist zwar eine Redewendung, aber Paulus benutzt sie sehr oft im Neuen Testament. Ich glaube, wir kennen diese Stellen eben aus dem 1. Timotheus 6, Vers 12, wo es dann heißt, 1. Timotheus 6, Vers 12, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ja, also kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es kommt selbstverständlich aus der sportlichen Sprache und es bedeutet, dass auch oder sogar Jesus sagt, dass ihr danach ringen sollt, also wirklich darum kämpfen sollt, durch die enge Pforte zu gehen. Nein, die sportliche Sprache, die kommt nachher bei diesem Lauf. Aber das hier bedeutet wirklich einen Kampf und wird eigentlich eher im Militär so rum verwendet. Das Wort gut ist interessant, denn es bezieht sich auf etwas, das aus sich selbst heraus gut ist und das nicht noch verbessert werden muss. Also wenn Paulus hier schreibt, dass ich den guten Kampf gekämpft habe, dann bedeutet es nicht, dass sein Kampf gut war, sondern das, wofür er gekämpft hat, in sich perfekt ist. Wir wissen, dass er den Glauben meint, dass er Jesus meint. Und auch seine Taten, auch dieser Kampf, auch alles, was er da rein investiert hat, hat das, wofür er gekämpft hat, nicht noch besser gemacht. Es ist aus sich selbst heraus gut und kann von mir selbst gar nicht verbessert werden. Wisst ihr, unsere Aufgabe ist es, zu lernen, in Gott und seinen Aufgaben für mein Leben das Beste zu sehen. Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere schon zufallen. Ich selbst und meine Gedanken, meine Vorschläge, meine Verbesserungen, die helfen Gottes Auftrag nicht, besser zu werden. Eher im Gegenteil. Ich muss Gottes guten Ruf für meinen Auftrag und für mich annehmen. Und das ist es, was Paulus dann letztendlich schreibt in Philipper 2, den 1. Korinther, lassen wir jetzt mal zu und schlagen gleich Philipper 2 auf, wo er schreibt in 2,21, denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was des Christus Jesus ist. Er versteht es nicht. Er sagt, Mensch, da gibt es so viele Menschen und es gibt keinen, der auch für Gott hingegeben lebt, sondern sie suchen alle das Ihre. Ganz im Gegensatz dazu steht seine eigene Einstellung in 3, 4 bis 7, wo es heißt, obwohl auch ich mein Vertrauen auf Fleisch setzen könnte, wenn ein anderer meint, er könnte auf Fleisch vertrauen, ich viel mehr. Beschnitten am 8. Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden erachtet. Paulus sagt, dieser gute Kampf, um den geht es. Das, was ich früher mal gehabt habe, interessiert mich nicht. Ich möchte nur für Jesus leben. Alles andere ist mir egal. Weiter sagt er nun, ich habe den Lauf vollendet. Und das ist jetzt das mit der Sportlersprache. Und zwar sagt er, dass er hier ja einfach diesen Lauf metaphorisch gebraucht, um zu zeigen, mit welcher Einstellung er nachgefolgt war. In der Apostelgeschichte, diesen Vers oder diese Ecke haben wir auch schon ab und zu mal uns angeschaut, in 20, Vers 24, da heißt es, Apostelgeschichte 20, Vers 24, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes, zu bezeugen. Also es juckt ihn alles nicht, Hauptsache Gott wird verherrlicht dadurch. Wisst ihr, ich denke, wir alle kennen noch die Bundesjugendspiele, wo man ja sich messen konnte und wo man Punkte bekommen hat für seine Leistung und natürlich auch zum Schluss geehrt wurde durch eine Urkunde. Wir alle wissen es, dass man da verschiedene Disziplinen machen, also durchlaufen muss, werfen, springen, sprinten und so weiter und so fort. Aber ich vergewissere euch, dass wahrscheinlich niemand von uns allen jemals einen 50-Meter-Läufer oder 75-Meter-Läufer, wie auch immer, mit Gewichten an den Beinen hat rennen sehen. Niemand von uns. Auch nicht ist jemand im Weitsprung gelaufen, in dem er noch was getragen hat. Keiner von uns. Niemand von uns hat auch jemanden gesehen, der einen extra schweren Ball genommen hat, zum Beispiel zum Kugelstoßen, um bei der Weitwurfdisziplin anzutreten. Das hat keiner gemacht. Das ist es, was Paulus hier meint. Den Lauf zu vollenden, ohne Hindernisse, sondern alle Hindernisse abzulegen, um für Jesus alles zu geben. In Hebräer 12, Vers 1, da gibt es zwei Dinge, die uns hindern, und zwar heißt es, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Last und Sünde umstricken uns so gerne. und sie hindern uns daran, Jesus wirklich konsequent nachzufolgen. Diese zwei Dinge hindern uns daran, Jesus wirklich konsequent nachzufolgen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir es lernen oder dass wir immer wieder zu Jesus kommen und sagen, Gott, hilf mir, diese zwei Dinge abzulegen. Hilf mir, diese zwei Dinge von mir zu werfen, wegzutun. Weil du bist es wert, dass ich diesen Kampf kämpfe, dass ich diesen Lauf vollende. Einem berühmten Baseballspieler wird nachgesagt, dass er selbst oder dass ihn selbst explodierende Böller zu seinen Füßen nicht von der Konzentration ablenken würde, wenn er dran ist, den Ball zu schlagen. Er hatte wirklich eine so starke Fokussierung auf den Werfer vorne und auf seinen eigenen Schlag, dass ihn da nichts aus der Ruhe und aus seiner Rolle bringen konnte. Nichts. Nichts davon. Genau diese Konzentration brauchen wir auch in unserem Leben. Leider werden wir, und das kenne ich in meinem Leben zu Genüge, abgelenkt von Dingen, ja, die meine Aufmerksamkeit rauben, die meinen Blick auf sich ziehen, die meine Lust vielleicht auch fördern oder sonst irgendetwas. Doch für Jesus, ja, bin ich bereit, heimliche Lieblingssünden, die ich habe, abzulegen. Dinge, die ich tue, wenn keiner da ist. Gedanken oder Lüste. Verschwendete Zeit, die unsere Konzentration, wie schon gesagt, auf sich nehmen. Nächtliche Lese- und nächtliche Serien-Schauattacken, die mich müde sein lassen am nächsten Tag, die keine Konzentration ganz praktisch aufbringen lassen, um Gottes Wort wirklich intensiv nachzukommen. All diese Dinge müssen wir lernen, um Jesu Willen, weil er uns liebt. Weil er es wert und würdig ist, abzulegen. Und so lasst uns mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Lauf, so wie es der Hebräerbrief sagt, indem wir hinschauen auf Jesus. Lasst es uns wirklich so ein Fokus sein, wie dieser Baseballspieler, dass wir diesen Fokus auf Jesus nicht verlieren, dass uns die Dinge um uns herum nicht ablenken, dass wir nicht zur Linken und zur Rechten schauen, sondern dass wir geradewegs auf Jesus hinlaufen. Und dann kommt Paulus noch zum Schluss oder von diesem Vers mit dem für mich irgendwie schönsten Ausdruck, indem er sagt, ich habe den Glauben bewahrt, den Glauben bewahrt. Paulus rühmt sich zum Schluss seines Lebens nicht seiner verrichteten Werke. Er verurteilt sie sogar eher. Er hätte schon oft sagen können, Mensch, ich habe so viele Gemeinden gegründet, so viele Menschen haben sich aufgrund meiner Predigten bekehrt, so viele Älteste habe ich eingesetzt, dies und jenes habe ich alles erreicht, schaut mal, was alles in meinem Leben gewirkt wurde. Nein, Paulus sagt einfach nur das Wichtigste, ich habe den Glauben bewahrt. Der Vater eines Bekannten von mir oder einer Bekannten von mir ist gestorben und auf seinem Sterbebett wurde er gefragt, sag doch mal bitte, worauf kommt es an im Leben? Und er sagte, es kommt nur auf den Glauben drauf an. Nur darauf, dass Gott uns festhält. William Borden, ein Amerikaner, der Erbe war einer großen Firma, hatte 1904 seinen Schulabschluss in Chicago gemacht. Also schon ein paar Jahre her. Und er war eigentlich der Erbe einer Molkereifirma, einer großen Molkereifirma. Und er bekam eine Weltreise geschenkt. Und auf dieser Weltreise, da durchzog er den Nahen und den Fernen Osten und er verlor sein Herz dort, weil er die vielen Menschen sah, die Gottes Wort nicht haben und die verloren gingen. Als er dann wieder zu Hause war, dann studierte er weitere 7 Jahre lang an einer Universität und während seines Studiums schrieb er auf die letzten Seiten seiner Bibel die Worte ohne Vorbehalt. Obwohl seine Familie ihn sehr drängte dahingehend, dass er doch die Leitung des Betriebs übernimmt, weil er ein fähiger Mann war, entschloss er sich doch, alles zu verkaufen und aufs Missionsfeld zu gehen. Er wollte nicht dieses Leben, dass das für ihn praktisch so irgendwie schon in die Wiege gelegt wurde, leben, sondern er sagte, nein, Gott hat für mich etwas anderes. Es gibt Wichtigeres. Und nachdem er dann eben seinen ganzen Besitz verkauft hatte und das Geld weggegeben hatte, dann fügte er dem ersten Satz in seiner Bibel einen weiteren Satz hinzu, in dem er sagte, keine Rücklagen, ohne Vorbehalt und keine Rücklagen. Als er dann auf dem Weg war nach China, verkündete er den Moslems in Ägypten das Evangelium. Hier steckte er sich dann mit Meningitis an und er starb, kurze Zeit nachdem er sich angesteckt hatte, innerhalb eines Monats. Nach seinem Tod, der ja wirklich sehr plötzlich kam, schlug jemand seine Bibel auf und er fand in seiner Bibel unter diesen zwei Sätzen noch einen Satz, in dem er sagte, ohne Bedauern. Und diese drei Dinge, die wollte er in seinem Leben verwirklichen, weil er wusste, dass der Herr keinen Erfolg verlangte, sondern ausschließlich Treue. Das ist auch aus dem Buch von John MacArthur. Ausschließlich Treue verlangte Gott. Was sind wir bereit, Gott abzugeben? Wo sind wir bereit, Gott vielleicht mehr Treue, mehr Hingabe zu geben, mehr so zu leben, wie Gott es von uns will? Denn der achte und somit letzte Vers aus dieser Reihe, aus dieser GBS, der verlangt meines Erachtens nach gar nicht so viel Auslegung, sondern Paulus steckt hier nochmal alles rein, was ihn jetzt erwartet und worauf er sich freut. Und deshalb möchte ich diesen Vers nochmal vorlesen. Nochmal Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber alleine mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Was für eine wunderbare Zuversicht, was für eine Heilsgewissheit steckt in diesem Vers. Paulus, der sein Leben Gott abgegeben hat, Paulus, der genau weiß, was er alles erlitten hat, auch für Jesus, freut sich jetzt einfach nur, um zu sagen, ich freue mich auf meinen Herrn. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tag, wenn wir uns wiedersehen. Das ist es, woran Paulus sich festhält. Das ist es, was er dem Timotheus weitergibt. Und das ist es auch, was jedem von uns eine Gewissheit geben darf, dass der gerechte Richter uns nicht im Stich lässt, sondern er wird uns die Krone der Gerechtigkeit geben. Deshalb lasst uns mit Ausdauer laufen, diesen Kampf, diesen Lauf, dieses Leben, das vor uns liegt, und es nicht vergeuden. Lasst es uns immer wieder neu sagen, und das muss auch ich mir immer wieder neu sagen, wenn ich hingefallen bin, wenn wir irgendwo wieder auf der Strecke liegen, dass wir uns aufraffen, dass wir sagen, nein, ich möchte weitergehen. Ich möchte es lernen, Sünden vor Gott zu bekennen. Ich möchte es lernen, alles Gott abzugeben. Denn dazu sind wir berufen. Wir sind nicht auf dieser Erde, auf dass es uns gut geht, auf dass wir tun und lassen, was wir wollen. Nein, sondern wir sind auf dieser Erde, um Gott zu verherrlichen. Darum soll es gehen. Ich möchte noch zwei Dinge weitergeben zum Schluss. Und zwar ist es auch mein Traufvers. 2. Korinther 5, Vers 15. Der ist meiner Frau und mir damals wichtig geworden, weil wir gemerkt haben, dass wir unser Leben vielleicht viel zu viel für uns selbst gelebt haben. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt der hingegebenste Mensch auf dieser Welt bin oder dass meine Frau und ich alles unter dem Licht Jesu reflektieren. Aber wir möchten es lernen, wir möchten dahin kommen und unser Traufvers hilft uns da immer wieder. Und zwar sagt 2. Korinther 5, Vers 15 Folgendes. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Hier steht es ganz klar drinnen. Er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Was möchtest du, dass die Menschen an deinem Grab über dich sagen? Er war ein guter Vater. Sie war eine tolle Tante. Er war der perfekte Mitarbeiter in unserer Firma. Er hat in der Gemeinde alles gegeben. Und alle diese Dinge sind auch wahrscheinlich gar nicht schlecht. Aber vielleicht sollten wir es uns zur Aufgabe machen, zu sagen, es ist mir eigentlich egal, was die Menschen um mich herum über mich denken. Es ist das Wichtigste, was Gott über mich denkt. Und dann einzugehen zu unseres Herrn Freude, der uns mit offenen Armen aufnimmt und sagt, komm, ich bin für dich gestorben und du hast diese Vergebung angenommen. Komm rein zu mir. Lass uns das Hochzeitsmahl miteinander einnehmen. Und dieser Text, der jetzt natürlich viel zu klein ist, der entspringt einem Lied von Graf Ludwig Graf von Zinzendorf, das wahrscheinlich einige von uns kennen, dieses Lied. Es ist eigentlich auch ein Gedicht, es wird als Gedicht vorgetragen, weil die Melodie wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist. Aber ich möchte die Verse vorlesen und damit auch diesen Teil und auch generell diese GBS schließen. Und vielleicht suchen wir uns das mal raus. Im Internet gibt es Christi Blut und Gerechtigkeit, so heißt dieses Lied, dieses Gedicht, diese Worte. Und sie sind sehr schön. Sie sind deswegen so schön, weil sie immer wieder auf Gott hinweisen. Lass uns dieses Leben für Gott leben. Und ich lese noch die letzten, dieses Lied, dieses Gedicht vor zum Teil. Da heißt es folgendermaßen. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Drum soll auch dieses Blut allein mein Trost und meine Hoffnung sein. Ich baue im Leben und im Tod. Allein auf Jesu Wunden ruht. Wenn nun kam eine böse Lust, so dank ich Gott, dass ich nicht musst. Ich sprach zu Lust, zum Stolz, zum Geiz. Dafür hing unser Herr am Kreuz. Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du ein Mensch geworden bist und hast für mich und alle Welt bezahlt ein ewig Lösegeld. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus Christus, ich bin dir so dankbar, dass wir dein heiliges, dein vollkommenes, dein irrtumsloses Wort haben und dass uns dieses Wort so vieles, diese Reichtümer deiner Liebe aufschlüsselt, aufschließt, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Danke dafür, Herr Jesus, dass wir dich lieben und kennenlernen dürfen, allein durch dein Wort. Herr, du weißt aber, dass wir in einer Zeit leben, in der dieses Wort angegriffen wird, in der dieses Wort angegangen wird, in dem es Menschen gibt, die dieses Wort hassen, die sich ganz bewusst andere Lehrer suchen, die das nicht wollen, Herr, was du für sie bereitet hast. Ich bitte dich da einfach um Vergebung für mich und auch für uns als Gemeinden, wo wir auch diesen guten Weg vielleicht verlassen haben, Herr Jesus. Wo wir gesagt haben, ja, ist mir alles nicht so wichtig. Verzeih uns bitte, Herr, wo wir dich enttäuscht haben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir diesen Lauf, den wir hier auf der Erde zu laufen haben, diesen Kampf, den wir hier auf der Erde zu kämpfen haben, wirklich mit dir an der Hand bestreiten. Auf dass wir gut laufen, auf dass wir ankommen am Ziel, auf dass wir den Glauben bewahren, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du für uns die Krone der Gerechtigkeit bereithältst an jenem Tag, wenn wir uns wiedersehen, wenn ich zu dir kommen darf, Herr. Wirst du mich mit offenen Armen aufnehmen, weil ich dein Kind bin und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir aufgrund von diesem Wissen unser Leben hinterfragen und einfach uns wirklich ja ernsthaft vor dich stellen und sagen, nimm du mir einfach weg, was mich hindert, ganz bei dir zu sein, Herr. Danke, dass wir die Gewissheit haben, dass du immer bei uns bist, dass du auch beim Paulus warst, obwohl er im Gefängnis war und obwohl alle Menschen ihn verlassen haben. Diese emotionalen Kämpfe kann ich mir nicht vorstellen, Herr, aber du hast ihn nicht verlassen. Und aufgrund dessen konnte er bestehen. Danke dafür, mein Vater im Himmel. Und so bitte ich dich jetzt, dass du uns hilfst, dass wir vielleicht einfach dein Wort neu lieben lernen. Dass wir es neu lieben lernen, darin zu lesen, dass wir die Energie und die Kraft aufbringen, um darin zu lesen, weil dein Wort ist Kraft und es möchte uns verändern. Danke dafür, für die Schönheit deiner Worte, auch die wir heute gelesen haben. Bitte, Herr, lass du das auf guten Samen in unseren Herzen fallen. Amen.